Verantwortung, Engpass und eine betriebswirtschaftliche Sicht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 194 des IT-Management-Podcast. Der serviceorientierte Umbau der IT-Abteilung oder des ganzen IT-Unternehmens geht mit veränderten Verantwortungen einher. Es werden neue Rollen etabliert, Abteilungen geschlossen und ganz neue Teams aufgebaut. Verantwortung wird von den klassischen Führungskräften auf Rollen verlagert. Verantwortung kommt dorthin, wo sie am besten ausgefüllt werden kann. Natürlich diskutieren meine Kunden und ich ganz konkret, welche Verantwortung beispielsweise ein Service Owner und ein Business Relationship Manager haben. Komischerweise mache ich das immer, ohne mir wirklich mal klar zu machen, was Verantwortung eigentlich bedeutet. Mein heutiger Gesprächspartner Wolfram Müller gibt dir und mir eine sehr einprägsame Definition. Verantwortlich ist jemand, der Antworten geben kann. Zusammen geben wir dir auch drei konkrete Beispiele, was das bedeutet. Die Quintessenz aus unserem Gespräch ist, dass viele Unternehmen Verantwortung neu definieren müssen. Ein Projektleiter ist nicht dafür verantwortlich, dass ein Projekt in Time, Budget und Quality umgesetzt wird. Das ist einer von mehreren Sätzen aus dem Gespräch, die Wolfram so ganz locker ausspricht. Mit dem Erfolg, dass bei dir oder dem ein oder anderen Zuhörenden ein paar Selbstverständlichkeiten platzen. Zumindest mir ging's so. Ich wollte mit Wolfram eigentlich nur über Verantwortung sprechen. Das Gespräch hat sich jedoch etwas anders entwickelt. Wir waren ganz schnell beim Thema Engpass. Also die Stelle in deinem Unternehmen, die dafür sorgt, dass ihr nicht so viel Umsatz generiert, wie ihr es könntet. Oder in IT ausgedrückt, dass ihr nicht so viele Projekte um die Ecke bekommt, wie ihr könntet. Damit waren wir dann ganz automatisch auch bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtung. Auch für die interne IT bzw. alle internen Einheiten. Damit schließt sich dann wieder der Kreis. Es kann im Unternehmen nur einen geben, der Verantwortung im Sinne von Accountability hat. Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer. In dem Gespräch steckt für dich, eigentlich für dein Unternehmen, so viel Potenzial drin. Leg dir auf jeden Fall Zettel und Stift bereit. Noch besser, leite den Link zu der Folge an deine Geschäftsleitung weiter. Die Gedanken und Ansätze von Wolfram beruhen auf der Theory of Constraints, TOC. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann findest du auf different-thinking.de/194 einen Link zum Blue Dolphin Shop. Dort gibt es ganz viele Informationen und Informationsmaterial und Tools für dich, die dir den Start in die TOC-Welt erleichtern. Alles kostenfrei, auch wenn es Shop heißt. Genug der Vorrede, hier mein Gespräch mit Wolfram Müller. Wolfram, ganz herzliches Willkommen bei uns im Podcast. Ich sehe, du hast ein wunderschönes Meer als Hintergrund, Blick in den Horizont, es ist nichts zu sehen. Ich glaube, das ist ein gutes Omen für unser Gespräch heute.
Genau.
Worum soll sich drehen? Nee, falsch. Bevor sich dreht, stell dich doch bitte unseren Hörern kurz selber vor.
Ja, also Wolfram Müller. Ich bin eigentlich Ingenieur vom Hintergrund, nur dass man es weiß, wo ich herkomme. Hab sehr viel in der IT gemacht, IT-Projektmanagement. Ich glaube, das kennt jeder von Ihnen. So eine Firma, so ein blaues Logo und eins steht drauf. Da war ich 15 Jahre tätig, verantwortlich für alle Projekte, die man sich vorstellen kann. Aus dem Grund auch die Affinität zu dir. IT-Services, Projekte, wie baue ich die Projekte da rein? Das ist so mein Haupthintergrund und das Steckenpferd, warum das mir, was ich jetzt mache, ist, wir helfen Organisationen, den Engpass zu finden und mehr Performance zu erzeugen, ohne große Kraft.
Das ist ein großes Versprechen. Mehr Performance ohne viel mehr Kraft.
Genau.
Gefällt mir. Wir haben ja immer mal wieder Kontakt gehabt in der Vergangenheit. Und der ausschlaggebende Punkt für unser Gespräch heute war ein Posting auf LinkedIn. Da ging es um Selbstorganisation, Fehler von Selbstorganisation. Und da sind wir in der Diskussion irgendwie bei Verantwortung vorbeigekommen. Und du hast dann gesagt, Verantwortung auf Teams und so, es ist schwierig. Bevor wir an der Stelle vorbeikommen, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das Wort Verantwortung kurz auseinandernehmen, weil da sind wir im Deutschen ein bisschen ungenau. Mhm. Im Englischen mit Accountability und Responsibility ist schon ein bisschen besser. Also, was heißt Verantwortung im Unternehmenskontext?
Also das Thema, du hast ja gehört, 1&1, ich habe 500 Projekte verantwortet mit meinen 40 Leuten. Da geht es fast ausschließlich um Verantwortung, weil das macht natürlich die Projektarbeit aus. Jeder verantwortet was. Und in dem Zug haben wir uns sehr intensiv natürlich mit den Begriffen auseinandergesetzt. Und ich finde auch die deutsche Variante von Verantwortung eigentlich sehr gut. Ich mag die wörtliche Übersetzung oder die wörtliche Auseinandersetzung mit dem Begriff. Also jemand ist verantwortlich, wenn er Antwort geben kann. Also das steht ja im Wort drin. Ich kann was verantworten. Und das war immer die Idee, wie wir das auch gehandhabt haben oder ich mit meinen Leuten. Wenn jemand sagt, er fühlt sich verantwortlich, dann muss er zu jedem Zeitpunkt Rede und Antwort stehen können, dann hat er die Verantwortung übernommen. Das ist meine Definition. Also einfach, ich kann für das, was ich verantwortlich bin, Rede und Antwort stehen und jederzeit bin ich auskunftsfähig. Das ist so meine Definition von Verantwortung.
Das heißt, wenn ich das jetzt mal ein Beispiel übersetze, ich bin verantwortlich für einen Service. Genau. Das heißt, ich kann dir jederzeit sagen, läuft der Service, wie sehen seine KPIs aus, also seine Parameter, was kostet der Service, was ist gerade in der Weiterentwicklung, wie viele Nutzer hat der Service, also sowas meinst du da an der Stelle?
Genau, und da gibt es jetzt natürlich viele, viele, viele Möglichkeiten, du hast jetzt viele aufgezählt. Ich fokussiere mich dann mehr auf wenige, also wenn es jetzt im Service-Kontext, da sind es dann die flussorientierten KPIs, die wichtig sind. Also wie viel Tickets habe ich drin? Was ist die mittlere Antwortzeit? Was ist die Erwartungszeit vom Kunde? Also wenn ich Service ist ja ein prozessorientiertes Denken, das heißt, der Kunde hat eine Erwartung, Procurement Time oder die Zeit, die der Kunde erwartet. Also wenn ich ein Ticket einstelle oder einen Service will, dann habe ich typischerweise eine Stunde oder zwei als Erwartung, bis das Thema gelöst ist. Und ich als Verantwortlicher für den Prozess muss jederzeit sicherstellen, dass ich dieses SLA oder wie man es auch nennt, wirklich erfüllen kann. Und dazu muss ich wissen, was ist meine Inflow-Rate, was ist meine Outflow-Rate, was ist mein Bestand an Tickets. Und in dem Moment, und das muss blind funktionieren, das heißt, auf Knopfdruck, wenn jemand verantwortlich ist, kann er mir diese Zahlen sagen. Und er ist von sich aus natürlich dann auch auskunftspflichtig, wenn irgendwas nicht ganz so läuft, wie er sich das vorstellt. So, und dann ist er verantwortlich. Und wenn er das auf Anhieb sagen kann. Ich habe ja viel mit Projektmanagement gemacht, also nur im Vergleich, anderes konkretes Beispiel. Ein Projektmanager muss jederzeit sagen können, was ist seine kritische Kette, was ist sein Endtermin, wie viel Puffer hat er noch, welches Arbeitspaket frisst im Moment Puffer und welche Maßnahmen hat er erbracht, damit der Puffer wieder zurückgeholt werden kann. Und das sind 3-4 Fragen auf Knopfdruck. Und wenn ein Projektleiter sich verantwortlich fühlt, dann kann er die beantworten aus dem Schlaf.
Okay, cool. Haben wir 3 Beispiele. Das heißt, wir haben einmal über das Projekt geredet, wir haben über den Prozess Incident Management geredet und wir haben über den Service an sich geredet, mit Beispielen, was Verantwortung bedeutet. Jetzt würde ich gern Ergebnisverantwortung und Durchführungsverantwortung noch auseinandernehmen. Wo liegt da der Unterschied?
Jetzt verwische ich mich ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich wüsste jetzt gar nicht, was da ein Unterschied ist.
Ja.
Also die Durchführungsverantwortung, die ist mir relativ schnuppe, piep, egal. Also das ist ja eine Idee von Verantwortung ist, dass ich mich als Organisation darum nicht kümmern muss. Also meine Leute, die hatten T-Shirts irgendwann gedruckt und da stand drauf, consider it done. Ja, das ist die Verantwortung für die Umsetzung, für die Ausführung. Die interessiert mich letztlich, also die ist da, ja, aber das ist sein Bier, das muss er selber machen. Das ist ja das, sonst würde ich ja überall reingreifen. Es geht eigentlich nur um Ergebnisverantwortung.
Mhm. Ja. Jetzt kommen wir aus einer Welt, wenn wir über Prozesse reden, da sind wir ja irgendwie ganz automatisch bei RASCI.
Mhm.
Und da kommt ja dann Accountability und Responsibility um die Ecke.
Genau.
Das heißt, auf das R kann man verzichten.
Auf das
Responsibility
Durchführungsverantwortung. Nee, die ist ja wichtig, das ist ja die Auskunftsfähigkeit, das ist die eigentliche Verantwortlichkeit. Also ein normaler Mitarbeiter, ein Serviceverantwortlicher, ein Projektverantwortlicher, ein wie auch immer Verantwortlicher, der ist natürlich muss natürlich seine KPIs, seine Kerngeschichten, das sind ja alles übrigens ergebnisrelevante Geschichten, da muss er jederzeit sagen können. Ich mag die RACI-Matrix nicht, weil sie an ganz vielen Stellen zu ganz komischen lokalen Diskussionen und vorgezogenen Schulddiskussionen führt. Also ich habe noch keine RACI-Matrix gesehen, die tatsächlich wirklich stimmig ist und funktioniert. Die Responsibilities, die müssen sauber sein, ne? Die müssen wirklich gut sein. Und die Accountability, die gibt's nur auf Geschäftsführungsebene. Der Einzige, der nach deutschem Recht accountable ist, ist der Geschäftsführer.
Spannender Punkt. Rechtlich gesehen bin ich bei dir, keine Frage.
Ich kann es aber erklären.
Was machen wir jetzt damit?
Ich kann es auch erklären. Und zwar, also ich habe ja ein bisschen Erfahrung auch mit Projekten und auch mit Prozessen. Ich komme ja aus der IT-Welt und aus der Service-Welt. Mhm. Unsere Projekte bestanden eigentlich fast ausschließlich darin, Services zu verändern in der IT, bei der 1&1. So, und da passiert was ganz Verrücktes und das ist wenigen Managern bewusst oder wenigen IT-Leuten bewusst. Viele denken in unabhängigen Value-Streams und unabhängigen Services. Aber tatsächlich sind die alle irgendwo gekoppelt über Ressourcen, über Entscheidungen oder über Geld. Also es gibt mehrere Kopplungen. In einer Organisation sind alle Systeme miteinander verbunden, alle Value Streams miteinander verbunden. Tatsächlich ist es am Schluss ein Netzwerk. Und in so einem Netzwerk, da gibt's Physiker Elijah Goldratt, der das vor 30, 40 Jahren schon erarbeitet hat. Das heißt Theory of Constraints. In einer Organisation bildet sich immer ein Engpass aus. Muss nicht immer eine Ressource sein, es können auch Entscheidungen sein oder sonst irgendwas. Und jetzt wird das Ganze verrückt. Wenn ich Accountability, das heißt Accountability heißt ja, ich bin für Profit und Loss, ich bin für Gewinn und Verlust verantwortlich. Das ist die englische Bedeutung von Accountability. Das heißt, ich bin im Prinzip der Buchhalter, der Geschäftsführer dieses Bereiches. So, und wenn aber alles mit allem verbunden ist in irgendeiner Form, prägt sich immer so ein Engpass aus. Und die Profit und Loss, die Gesamtverantwortung für den Gewinn und den Verlust eines Unternehmens hängt immer am Engpass. Und Entscheidungen, wie ich den Engpass nutze, kann nur die Geschäftsführung treffen, weil sie ist nach deutschem Recht, übrigens auch nach amerikanischem Recht, angloamerikanischem Recht, verantwortlich dafür, dass das Unternehmen wirtschaftlich arbeitet. So, und aus dem Grund kann ich nicht einzelne Leute accountable machen, weil die Engpässe sind immer übergreifend. Und wenn ich einzelne Leute accountable mache, dann fängt es an, sie müssen um Ressourcen kämpfen, es gibt suboptimale Entscheidungen. Und im gesamtunternehmerischen Kontext kommt einfach weniger raus, wie er könnte. So, das war jetzt natürlich die große Theoriekeule. Jetzt musst du fragen, wie man das irgendwie konkreter hinkriegt.
Bevor wir das machen, würde ich gern das Wort Engpass nochmal kurz bearbeiten. Mhm. Ich versuche es mal bildlich zu machen, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Ich hab eine Rohrleitung, Abwasser.
Mhm.
120er Rohr.
Mhm.
da ist jetzt ein Leck drin, ich tausche das aus, ich habe gerade keine 120er, ich habe bloß 80er Rohr. Mhm. Schneide also ein Stück raus, ja, setze das 80er Rohr rein, kriegt das natürlich alles passend hin.
Ja.
Ja. Jetzt ist aber, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, die Kacke steigt jetzt im Haus nach oben.
Ja.
Warum? Weil ich jetzt einen Engpass eingebaut habe, richtig?
Ja, genau. Das ist ein physikalischer Engpass, nennen wir das übrigens. Also ein realer Engpass. Mhm. Und wenn ich mehr, ich verwende da Abwasser erzeuge, als durch dieses 80er Rohr geht, dann passiert was ganz Verrücktes, oder nicht Verrücktes, was ganz Normales. Vor dem Engpass sammelt sich die Arbeit, irgendwann platzt das Rohr und die Kacke ist dann wirklich am Dampfen. So, und das ist das, was wir typischerweise halt in Unternehmen sehen. Jeder versucht, sich zu optimieren und startet neue Sachen. Und es geht nicht durch einen Engpass. Irgendwann ist zu viel und das Rohr platzt. Ja, und dann hat man ein Problem. Aber das ist jetzt ein realer Engpass.
Mhm. Okay. Was gibt's noch für Engpässe?
Die nächste Form von Engpass ist zum Beispiel Kollaboration. Und das ist gerade in der IT super wichtig. Also wenn ich irgendwo in einem IT-System was ändere, was Strukturelles ändere, dann kann ich nicht in einem Team irgendwas ändern. Das geht auch wunderbar, kann man machen, wunderschön. Aber die wirklich guten und wichtigen Änderungen, die sind meistens teamübergreifend. Da geht es darum, mehrere Teams miteinander abzustimmen, Prozesse über Teams zu verbessern, solche Sachen. Und dann brauche ich immer die besten Leute, um das zu denken, zu konzeptionieren, brauche ich die besten Leute aus mehreren Teams. Und da weiß nie genau, welche von den Menschen, aber man weiß, dass die verfügbar sein müssen, dass man die zusammenbringen muss. Man weiß, dass die ungestört arbeiten müssen, dass es eine kreative Arbeit ist. Und das nennen wir virtuelle Engpässe, weil es gar nicht so gut greifbar ist. Du weißt nie, wer wirklich gebraucht wird. Was man aber weiß ist, wenn ich wirklich strukturelle Verbesserungen an der IT machen will, dann kann ich nicht 20 gleichzeitig machen, sondern ich muss eine Verbesserung denken an der Architektur, am Schnitt, an den Services. Dann muss ich das umsetzen. Dann geht's meistens schief, wenn man es in Betrieb setzt, dann brauche ich wieder die guten Leute. Das ist ein virtueller Engpass. Das heißt, dieses kollaborative, kreative Nachdenken am System arbeiten, da kann man nicht viel, also es sind nicht alle Leute beteiligt, es sind meistens die Senior-Leute beteiligt, die schon die Systeme kennen. Und die machen meistens ganz komische Sachen wie Reisekostenanträge oder Tickets und Inzidenz und so Zeugs. Und können gar nicht richtig nachdenken, wie eine bessere IT aussieht. Deswegen ist das so ein sehr stabiler Engpass, das über abteilungsübergreifende kreative Denken. Das ist zum Beispiel ein virtueller Engpass. Und dann gibt es Entscheidungsengpässe. Ich brauche was vom Chef, eine Entscheidung, Freigaben. Das sind dann virtuelle Engpässe, die einfach nur auf Regeln basieren. Warum muss der Chef alles unterschreiben? Blöde Frage. Braucht er eigentlich nicht. Und so gibt es unterschiedliche Engpässe. Am Schluss gibt es einen Engpass, da gehört er hin. Das ist der Markt. Und das ist auch für die IT und IT-Services wichtig. Also ein guter Service ist dann, wenn der Service selber gar keinen Engpass mehr hat. Sondern immer, wenn ein Kunde vorbeikommt, dann wird unverzüglich sofort der Kunde bedient. Das heißt, der Engpass ist eigentlich beim Kunde. Das bedeutet, und das ist für IT-Service-Abteilung immer ein Riesenproblem, eigentlich braucht jeder Service Reservekapazität in ausreichender Menge, sodass er den Engpass gar nicht bei sich hat, sondern im Markt. So, das waren jetzt die vier wichtigsten Sorten von Engpässen.
Also der reale Engpass, der Entscheidungsengpass,
die kollaborative, kreative Engpass und dann am Schluss der Markt als Engpass, wo er hingehört. Das ist dann so das Ziel.
Okay. So. Jetzt erleben wir ja gerade, und da gehe ich auf den kollaborativen Engpass ein, jetzt erleben wir ja Folgendes häufig. Die Organisation hat das erkannt. Und jetzt gibt's zwei Richtungen, die ich wahrnehme. Die eine Richtung ist, wir gucken uns das mal von der Value-Stream-Sicht an. Mhm. und machen Value Stream Management, designen das neu und das funktioniert auch und dann gibt es da eine entsprechende Verantwortung drauf. Mhm. Du bist dafür verantwortlich, dass das funktioniert. Mhm. Oder anderer Ansatz ist, gerade eher also auch in IT-Richtung, wir bauen Service- oder produktorientierte Teams, die alles das oder größtenteils das an Know-how und Wissen haben, was sie brauchen, um ihrer Verantwortung, also das Ergebnis, zu erzielen. Mhm. Und jetzt hast du in der Diskussion gesagt, das ist Mist. Also ich übersetze mal frei.
Frei, okay. Jetzt ich darf aber ergänzen, das ist nicht reiner Mist, sondern ganz oft am Anfang ist was richtig gut, ne? Und wird später zu Mist. Und das ist mhm. die große Tücke bei diesen ganzen aktuellen Ansätzen. Also das eine ist ja, ich mache ein produktorientiertes Team, das alles hat, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Das ist eine tolle Idee und die ist auch richtig gut am Anfang. Ja? Und irgendwann wird es ein kolossaler Mist. Das gleiche bei Value Streams. Ja? Wenn ich einen Value Stream habe am Anfang, kriege ich unheimlich viel Klarheit rein und irgendwann wird es Mist. Und der Punkt mit dem Mist, der passiert an folgender Stelle. Am Anfang, wenn ich so ein produktorientiertes Team zum Beispiel habe, dann baut es das Produkt, ja, und macht es schön, es ist benutzbar, es ist toll, ja, und alles ist gut. Das gleiche beim Value Stream und beim Service. Und dann hast du vielleicht 20 Produktteams, ja, die alle in sich geschlossen ihr Produkt versuchen vorwärts zu bringen. Und da, bis zu diesem Zeitpunkt reden wir immer von realen Engpässen, ne? Weil im Team gibt's jemand oder gibt's mehrere, die nicht mehr schneller arbeiten können. Das heißt, das Team begrenzt sich selber und so weiter und so fort. Irgendwann ist es aber durch und dann passiert was ganz Verrücktes. Wenn ich jetzt zum Beispiel 20 solche Produktteams habe, dann habe ich 20 unterschiedliche Produkte und ein Produktteam erzeugt vielleicht 30.000 Euro Gewinn mit einem Entwicklertag. Und ein anderes Team 5.000 Euro mit einem Entwicklertag. So, und plötzlich sind die gekoppelt. Das heißt, wenn ich betriebswirtschaftlich gucke, dann müsste ich eigentlich die Leute aus diesem Team, wo ganz wenig Gewinn macht, wenigstens einen Teil davon in das Team schieben, das mehr Gewinn macht. Und jetzt siehst du, der Engpass ist in dem Fall ganz abstrakt. Das ist nämlich Geld pro eingesetztem Tag. Und das kann ein einzelnes Team nicht mehr lösen. Jedes einzelne Team hat einen Backlog, hat Produkte, hat Ideen. Jedes einzelne Team für sich kann sich managen. Aber das Gesamtsystem ist suboptimal. Und sowas Ähnliches gilt für Value Streams, ein bisschen anders. Die Value Streams optimieren sich und wie ich ja vorhin gesagt habe, ein guter Value Stream hat Reservekapazität. Ja, das heißt, der ist in sich geschlossen, die Services laufen unter Kontrolle, alles wunderbar. So, aber damit kann ich auf Dauer nur das Geld verdienen wie in der Vergangenheit. Das heißt, wenn ich das geschafft habe, dann muss ich mich als Unternehmen neu erfinden, neue Märkte, neue Produkte, neue Services. Und dann habe ich vielleicht 20 Value Streams und ich muss, wenn ich innovativ bin, mehrere Value Streams miteinander verknüpfen. Also Innovation ist immer, wenn ich mehrere Value Streams neu verknüpfe in einer Art und Weise, wie sie vorher nie gedacht waren. So, und wenn ich jetzt Value Streams habe, wo jeder nur auf sich achtet, kann ich keine Innovationsprojekte mehr machen. So, und das ist das drum, ist nicht alles Mist. Also Value Streams ist kein Mist. Werde dir klar, wie du Geld verdienst, welche Services du anbietest, was der Kunde erwartet. Sorge dafür, dass du sauber lieferst. Das ist ein ganz wichtiger erster Schritt beim Projektteam genauso, beim Produktteam. Mach dir Gedanken, was der Kunde braucht, bau das Produkt, liefer es aus. Nur wenn das läuft, dann hast du mega Silos gebaut, nämlich, also nicht nur Abteilungen, sondern Mega-Silos. Die kriegst du fast nicht mehr aufgebrochen. Und dann dann gilt es halt übergreifend und dann hast du so einen Meta-Engpass, so einen virtueller Engpass. Ja? Dann brauchst du die Spezialisten, dann brauchst du die Entscheider, dann musst du über die Netze hinweg, über die Teams hinweg arbeiten können. Und dann ist das dein Engpass-Kollaboration. Mhm. Nicht mehr im Team, aber Kollaboration über die Teams hinweg wird dann plötzlich dein Engpass für die Entwicklung des Unternehmens.
Mhm. Jetzt hast du einen sehr betriebswirtschaftlichen Blick gerade auf das Thema
Korrekt.
Gehabt.
Korrekt.
Was ich durchaus unterstütze, was gut ist, insbesondere wenn ich mit dem, worüber wir reden, das Geld verdiene.
Ja.
Jetzt These, kann ich nicht belegen, Gefühl. Jetzt guckt kaum ein Unternehmen auf seine internen Einheiten. Und IT ist ja häufig, ist ja in einem Unternehmen, in einem Anwendungsunternehmen ja eine interne Einheit. Da guckt ja kaum jemand mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen drauf.
Ja, und jetzt die Frage dazu?
Die überlege ich gerade. Das ist so. Das heißt, dort werden ja gar nicht die Fragen gestellt, ob das eine Produktteam mehr Geld fürs Unternehmen generiert als das andere oder Service-Team oder was auch immer. Das ist, ergo wäre es ja eigentlich, ich formuliere es als offene Frage. Ist das dann ein Plädoyer dafür, auch interne Leistungsketten mit betriebswirtschaftlichen Maßstäben zu messen?
Also ja, grundsätzlich denke ich, dass das in Deutschland nach deutschem Recht zwingend ist, das zu tun. Also erstmal, das steht im ersten Paragraph, ich muss gewinnorientiert wirtschaften. Das Ganze hat aber eine massive Dimension gewonnen in den letzten 20 Jahren. Mhm. Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass praktisch kein einziges Produkt mehr ohne IT auskommt. Also früher war die IT Computer hinstellen, aber das ist ja schon lang vorbei. Ich kann heute kein Produkt mehr denken ohne Cloud-Services, ohne Login-Services, ohne Datenspeicher-Services, ohne KI. Das ist ja, also die IT ist heute in allen Firmen, die ich kenne, von der Schokolade bis zum 5000-Tonnen-Schmied, vom Sondermaschinenbauer bis zum eigentlichen IT-Dienstleister. Die IT ist ein zentrales Element, weil es die Hauptwertschöpfung mittlerweile darstellt. Also, und damit ist die IT heute mittendrin im Haupt-Value-Stream. Also wenn ich jetzt Shops mir überlege, wie Otto oder Amazon oder Zalando, ist das ganz natürlich. Die IT ist die Hauptwertschöpfung, das Lager hinten dran. Herzlichen Glückwunsch, das kann man outsourcen in letzter Konsequenz. Die IT ist die Hauptwertschöpfung heute.
Da widerspreche ich. Jetzt guckst du.
Jetzt gucke ich, genau.
Warum widerspreche ich? Weil, Disclaimer, immer nur der Ausschnitt von Unternehmen, die ich sehe.
Ja, genau.
Bei Amazon, bei Flixbus stimme ich dir alles komplett zu.
Genau.
Bei einem Großteil, also Behauptung, Großteil der Unternehmen behandelt seine IT immer noch als Kostenstelle, immer noch mit Budget. Das heißt, dort ist es noch nicht Teil der Wertschöpfungskette.
Ja, aber das ist ein riesengroßer struktureller Fehler in Deutschland.
Aha.
Also aus meiner Sicht, also ich bin ja international unterwegs. Also ich bin jetzt nicht bei Amazon, aber ich kenne auch Zalando, ich kenne wirklich große Unternehmen wie eine Telefonica Brasil oder eine Bosch und so. Und da, egal wo wir waren, egal wie mechanisch das Produkt aussieht, es ist überall eine IT hinten drin. Es sind überall Prozessoren drin, es sind überall Cloud-Services dabei. Also ich wüsste jetzt nicht mal beim Schokoladenproduzent, selbst da ist das meiste IT, weil die Schokolade ist klar. Die seit 100 Jahren weiß man, wie man Schokolade macht. Aber die ganze Wertschöpfung wird durch die Steuerung, das Erfassen von Daten, was muss ich produzieren, in welcher Menge, wie die Distributionslogistik, das ist alles IT. Mhm. Also ich kann mir fast, in Deutschland kann ich mir praktisch kein Produkt mehr vorstellen, wo die IT nicht der Ausschlag gibt. Vielleicht hast du mal ein Beispiel, dass ich vielleicht reflektieren kann, aber aus meiner Sicht ist IT das zentrale Element. Weil wir ja nur noch Knowledge Work machen, wir haben ja keine Rohstoffe, wir haben ja nur noch intelligente Produkte in Deutschland, die wir produzieren.
Wahrscheinlich ist dem tatsächlich so. Ah, die Behandlung ist halt nicht diese.
Das sehe ich auch so, ja, das sehe ich auch so. Und das hängt oft damit zusammen, dass eben diese, du hast ja gefragt nach der betriebswirtschaftlichen Betrachtung. Ich bin ganz gnadenlos betriebswirtschaftlich, ja, und als Geschäftsführer habe ich eine Gewinnerzielungsabsicht. Ich muss wissen, wie ich meinen Overall-Wertstrom, also der Gesamtwertstrom, und dann muss ich natürlich wissen, wo in diesem Wertstrom wieder, wo ist mein Engpass, und dann bist du praktisch mit hundertprozentiger Sicherheit bei der IT, ne, weil die einzige Möglichkeit, den Engpass optimal zu nutzen, ist Wissen, Knowledge, IT, das ist ein Teil von unserem aktuellen Zyklus, also wir sind ja im IT-Zyklus, kontra DF, fünfter Zyklus, IT, das heißt, alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert, das ist zwingend. Aus dem Grund, ja, ich bin ja voll bei dir, aber in meiner Welt ist die IT mittendrin.
Lass uns mit der Erkenntnis einen Schritt wieder zurückgehen. Du hast gesagt, wenn wir da die Value Streams fertig optimiert haben, wenn wir unsere Produkt-Service-Teams fertig haben, ja, wenn das alles supi läuft, haben wir Meta-Engpass gebaut.
Ja.
Wie kommen wir da wieder raus?
Also das Erste ist immer, sich wirklich dessen bewusst zu werden. Also dann ist ja nicht mehr das einzelne Team, nicht mehr der einzelne Value Stream. Dann muss man sich bewusst sein, dass der Meta-Engpass ist dann, neue, innovative Sachen zu denken, zu konzeptionieren. Das heißt, ich als Unternehmer hole ich dann im Prinzip die Besten meiner Leute zusammen. Und dann sehe ich, dass die in ganz vielen Projekten gleichzeitig sind, dass die in ganz vielen Meetings drin sind. Und ich sehe, dass die Multitasking machen, meine besten Leute, weil die sind meistens operativ und konzeptionell und retten die Welt. Und dann kommt meistens die Erkenntnis, wie bei deinem Rohr, dass wenn wir zu den Unternehmen kommen, dann zeigen die uns eine Liste mit 120 Veränderungsprojekten, Innovationsprojekten, Kostensparprojekten und so weiter und so fort, die gar nicht in den Produktteams und den Value Streams sind, sondern die übergreifend sind. Und die wichtigen Leute, die das denken können, die sind überall irgendwo drin, hopsen von einem zum anderen, und die Kreativität ist weg, sie können sich nicht mehr fokussieren. Es kommt zu Fehler, Verschwendung, Verzögerungen und so weiter und so fort. So, und wenn man das dann mal sieht, dann, und das ist eben das, was ich gesagt habe, Accountability und Geschäftsführung, eine gute Geschäftsführung weiß, wo dann der Engpass ist im Wertstrom und weiß, welche Projekte helfen dem Unternehmen, den Engpass besser zu nutzen. Sorgen dafür, dass von den 100 Projekten vielleicht noch 2 laufen, nur noch 2 oder 3, nämlich genau die gerade wirklich wichtig sind. Und eine gute Geschäftsführung sorgt dafür, dass alle anderen pausiert werden, sodass der Engpass optimal arbeiten kann. So, und das ist für mich die Verantwortung der Geschäftsführung. Das sind die Einsichten. Also die Hauptverantwortung der Geschäftsführung ist dafür sicherzustellen, dass dieses Rohr nicht platzt, das 80 mm Rohr, dass nicht zu viel kommt, sondern dass es immer sauber fließen kann. Eine gute Geschäftsführung sorgt für die Unterlast im Unternehmen. Der Fluss im Rohr ist optimal, wenn das Rohr nicht ausgelastet ist. Also wenn es ein 80 mm Rohr ist, und du latschst genau so viel Wasser rein, dass die 80 mm, dann gibt's Störungen, Wirbel und so weiter und so fort. Jede Luftblase führt dazu, dass es Sauerei gibt. Eine gute Geschäftsführung sorgt dafür, dass von den 80 mm nur 60 verwendet werden. dass es schön gleichmäßig durchfließt. Das ist die Hauptverantwortung von der Geschäftsführung. Dazu müssen sie die Entscheidung treffen, welches von den vielen Projekten, welches von den vielen Ideen wird pausiert und welche ganz wenigen dürfen überhaupt nur gemacht werden. Und das ist dann Accountability, weil damit entscheidet die Geschäftsführung, wie sie den Engpass optimal nutzen, wie der Unternehmensgewinn steigt, ohne zusätzlichen Druck. Also es gibt ein Buch, wo ich immer wieder empfehle an der Stelle, ich gucke auch nach links, das ist die Biografie von Steve Jobs. Das ist Apple und so. Und der war ja weg von Apple und ist zurück nach Apple. Und zu dem Zeitpunkt, wo er zurückgekommen ist, haben die, ich glaube, 1500 Varianten von Macintoshs gehabt. 27 Varianten von Pads und alles Mögliche. Und was hat der Steve Jobs gemacht? Er ist zurück und hat gesagt, es gibt zwei Macintosh, zwei Computer der Sorte. Reduziert, 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 sodass das Unternehmen wieder innovativ im Fluss arbeiten kann. Also Reduktion ist die Hauptverantwortung der Geschäftsführung. Dann muss man Entscheidungen treffen. Aha. Und es sind immer Gewinnentscheidungen. Ich muss ja eine Chance weglassen, dafür eine andere nutzen. Und das ist Accountability bei mir.
Okay. Bevor ich nochmal zur Accountability komme, kurz hier noch auch wieder der ketzerische Einwurf. Auch das ist eine Erkenntnis, die sich noch nicht durchgesetzt hat, dass die Aufgabe des Geschäftsführers die Reduktion ist.
Ja, das ist jetzt mein Los, das ich mit mir rumtrage. Also meine Mission, Vision ist, etwas, das im praktischen, normalen Leben ganz normal ist, in den unternehmerischen Kontext zurückzubringen. Wenn du in Urlaub fährst, schaltest du dein Navi ein und wenn irgendwo ein Stau ist, dann freust du dich und fahrst in diesen Stau rein und rufst noch drei Freunde an, dass die bitte auch noch in den Stau reinfahren, damit ihr da eine wunderschöne Stehparty habt. Oder? Das ist doch deine normale Verhaltensweise.
Ja, jedes Wochenende suche ich.
Jedes Wochenende, genau. Fahrst du dorthin, wo es den Stau gibt.
Ja,
genau das sehen wir halt in den Unternehmen. Hä? Ach, ich habe schon 10 Initiativen, um was zu verbessern. Machen wir noch mal 5 dazu. Und ja, so, aber in der Realität bist du ganz anders. Ja? Du würdest nie so viel Autos auf die Straße lassen, dass die ganze Straße voll ist. Das nennt man Stau. Ja? Das heißt, in der Realität, in deinem normalen Leben, versuchst du, um Staus drumherum zu kommen. Ja? Fahrst später los. Ja? Ganz viele fahren später los oder früher los, sodass sie nicht in den Stau kommen. Und genau dieses Wissen, was in der Praxis im normalen Leben ganz normal ist, das ist so unsere Mission, das tatsächlich in die Unternehmen zu bringen.
Ich glaube, ein Großteil unserer Zuhörenden, wie formuliere ich es jetzt, erlebt eine ganz andere Realität.
Das glaube ich auch. 99% der Firmen sind ganz anders, ja.
Gucke ich in interne ITs. Da dieses Projekt, da jenes, da welches, da dieses, die Leute fahren auf 120%, dann höre ich noch, eine IT, die nicht bei 120% ist, macht was falsch.
Viel Druck im Kessel bringt viel.
Und dann noch das Projekt, ja, das muss jetzt aber bis Jahresende auch noch. Was können wir dafür weglassen? Nix.
Genau.
Ja, aber dann.
Aber jetzt fragst du noch was anderes. Das ist jetzt, wie kriege ich diese Erkenntnis, ne, in die.
So. Ich glaube, die Erkenntnis gibt es.
Ja, die Erkenntnis gibt es. Da bin ich dabei, ja.
Ich glaube, was fehlt, das sind Menschen, die tatsächlich Entscheidungen treffen wollen und diese Entscheidungen auch durchsetzen.
Genau, und das Verrückte ist, also wir reden jetzt ja über Menschen plötzlich. Und für mich, was ich vor 5, 6, 7 Jahren gelernt habe, ist, dass alle Menschen in einem Unternehmen arbeiten, weil sie für das Unternehmen irgendwas erreichen wollen. Also die kommen loyal in das Unternehmen, sie möchten einen Service produzieren, sie möchten ein Produkt produzieren. Die haben alle ein großes Interesse möglichst viel Wert zu erzeugen. Ausnahmen gibt es immer. Aber die große, große Masse, 95% der Mitarbeiter, die kommen doch hin, weil sie was bewirken wollen. Oder haben wenigstens mal angefangen, in dem Unternehmen zu arbeiten, weil sie was bewirken wollten. Das gilt für den Chef, fürs Mittelmanagement und die Mitarbeiter. Und das Tückische an der Sache ist, jeder will das Richtige, nämlich mehr Fluss. Weil aber jeder nur einen Ausschnitt aus der ganzen Sache sieht und nur für einen kleinen Teil entscheiden kann, ist es wie so ein Deadlock. Das ist so in sich verspannt. Und da haben wir jetzt fast 10 Jahre gebraucht, einen Weg zu finden, wie man diese Verspannung, weil also jeder will das Richtige und es kommt trotzdem was Blödes raus, wie man das lösen. Und der Trick ist, ich tue es jetzt nicht vollständig, aber der Trick ist ganz einfach. Was wir mittlerweile machen, wenn ein Unternehmen merkt, hey, wir haben zu viel zu tun, wir kommen, es fließt nicht richtig und es ist schwer und dann kommen die Unternehmen ja zu uns. Und dann machen wir Folgendes, wir machen einen kleinen Fragebogen bei den Mitarbeitern und fragen, wie schlimm ist, wie viel Multitasking, Verzögerung, bla bla bla. Das ist ganz einfach, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Und am Schluss fragen wir, hey, wenn eine Fee vorbeikommt und diese ganzen blöden Effekte wären weg, wie viel schneller könnte ein Ticket abgearbeitet werden, wie viel schneller könnte der Service laufen, wie viel schneller könnte das Projekt laufen. Und dann sagen die Leute fast unisono 25%, 30%, 40%. Und dann sagt man, hey, und wenn du ungestört arbeiten könntest, wenn du kreativ sein könntest, wenn die richtigen Leute hättest im Anfang von einem Projekt, wie viel Fehler könntest du vermeiden? Würde dann Arbeit gespart werden? Und dann sagen die Leute, ja, 10%, 20% Arbeit könnte man sparen. Wir arbeiten für die Tonne ganz oft und Hinterschiff-Fierschi und ganz komische Sachen. Und dann sagen wir, okay, hey, das ist doch mal jetzt eine Zahl. 20-30% schneller, 10%, 20% Aufwand sparen, dann kannst du 20-30-40% mehr Projekte machen und so weiter und so fort. So, und mit dieser Zahl gehen wir zum Top-Management. Der Chef ist, das ist ja die Accountability, die ist ja ganz oben. Und dann sagt der Chef, hey, 20-30% mehr, da kann man ja Geld mitverdienen, super Sache. Und ach Gott, weniger Druck für die Leute und schnelleres schaffen, ja super, das kann man machen. Der Vertriebler, dem leuchten schon die Augen. Und dann sagen die, hey, das will ich. So. Und dann wird's spannend. Und dann sitzen drumherum die Mittelmanager, die das ja ausbaden müssen. Und die sagen, Chef, was geht bei dir? Wir sind jetzt schon am Anschlag, wir haben jetzt schon zu viele Projekte und so weiter. Das funktioniert nie. Und dann machen wir einen Workshop, wo das Mittelmanagement den Nachweis führen muss, warum, dass das Entlasten von der Organisation nicht funktioniert. Warum es die Idee des flussorientierten Arbeitens nicht funktioniert. Und dann kommen die mit bla 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 bis zu 350 Gründen, warum das es nicht geht. Und das Witzige ist, durch dieses Aufzählen der Gründe finden die meistens schon die Lösungen. Hinter jedem Problem steckt ja eine Lösung. Und wir helfen ein bisschen, das zu sortieren. Die finden die wichtigsten raus. Und dann baut sich durch die Diskussion beim Mittelmanagement ein Plan auf, was ist alles zu machen, um aus der Scheiße rauszukommen. Und dann fragen wir so, hey, wenn man das alles machen würde, würde sich was für dich verändern? Und dann siehst du das Leuchten in den Augen, weil endlich können sie wieder mehr machen von dem, was ihnen gut tut und dem Unternehmen gut tut. Und der letzte Schritt ist, dann, also erstmal war es Top-Management begeistert, dann war es Mittelmanagement begeistert und dann geht's Mittelmanagement noch zum Top-Management und sagt, naja, so schlecht ist das Zeug gar nicht. Wir sollten das jetzt mal machen. Ihr habt ja schon gesagt, dass es eine gute Idee ist. Also lasst uns machen. Also diese konzertierte Aktion führt dazu, dass das, was eigentlich alle schon immer machen wollten, nämlich was Gutes, plötzlich zusammenpasst, der Chef ja sagt, es ein Bild gibt, das Sinn macht und genau dann ist unsere Arbeit typischerweise gemacht. Der Rest können die nämlich weitgehend selber.
Aber das bedeutet doch, dass Mittelmanagement jeder von seinen egoistischen, mir fällt gerade das Wort, von seinen egoistischen Anforderungen, Projekten, Zielen, was weiß ich, nicht zurücktreten muss, oder?
Nee, muss er nicht, weil durch das Entlasten der Organisation, durch die bessere Koordination, werden ja mehr Projekte fertig. Also wenn du einen Stau hast, wenn du einen Engpass hast und du hast schon die Kacke am Dampfen und jeder arbeitet rückwärts und vorwärts und steht sich auf den Füßen, ist ja die Situation, wo wir sehen, die Organisationen sind ja überlastet, es kommt nichts mehr raus, die Leute sind frustriert. Wenn du die Organisation entlastest, dann fängt es ja sofort an zu fließen und die Leute wollen kooperieren. Also wir Menschen sind Herdentiere. Da kannst du, bis auf wenige Ausnahmen, wir kommen abends heim, wenn wir zusammen was gearbeitet haben und dann kommen wir anders heim, wie wenn wir gegeneinander gearbeitet haben. Also wir sehen ganz, ganz oft, wie die Menschen aufblühen, wenn du sie wirklich Probleme lösen lässt, die übergreifend sind. Teamübergreifend, Value Stream übergreifend. Wenn du wirklich Kooperation, gibt so viel Energie den Leuten, ne? Wenn du das zulässt, passiert was. So, und dauerhaft bleibt aber die Last unter 100%. Also das ist gnadenlos. Du möchtest ja diesen Zustand nicht mehr verlassen. Das heißt, wir haben Firmen, die haben vorher 100, 120 Projekte gehabt. Ich habe gerade gestern eins wieder gezählt, das sind nur noch 8. Also statt 120 Projekte haben die jetzt dauerhaft nur noch 8. Verrückterweise machen sie viermal so viel Output, weil die 8 Projekte sind in einem Drittel der Zeit fertig. Das heißt, der Output ist massiv gestiegen, obwohl viel, 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 viel weniger Projekte gleichzeitig am Laufen sind.
Da ein Plädoyer für das, ich nenne es jetzt mal Singletasking.
Absolut, absolut. Konzentriertes Singletasking, ungestörte Zeiten, gute Vorbereitung. Also Sachen, die in die kritische, in den Engpass, also bevor das wirklich zu den Kreativleuten kommt und zu den, dann sollten natürlich der Vertrieb das vorher richtig sauber gemacht haben oder der Fachbereich sauber spezifiziert haben, gute Vorbereitung. Da gibt's ganz, ganz viele schöne Sachen, die man machen kann, ja. Aber Singletasking ist wirklich ein großer, großer Schritt. Einfach auch mal 2-3 Stunden am Tag ungestört arbeiten können. Wir fragen wirklich die Unternehmen in dem Prozess, die Mitarbeiter, wie viele Stunden durftet ihr heute ungestört kreativ arbeiten? Und am Anfang sind es 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde. Und wenn wir dann weiterkommen, dann geht es hoch zu 4 Stunden. Das ist schon viel. 4 Stunden kreatives, wertschöpfendes Arbeiten ist ganz ordentlich. Und die guten Firmen, die kommen so auf 5-6 hoch. Und das ist schon anstrengend. 6 Stunden am Tag kreativ. Da braucht schon ganz, also das ist schon Höchstleistung. Wir haben Firmen, die machen 3-4 Prozessverbesserungen pro Tag. Also Prozessverbesserungen über Abteilungen hinweg pro Tag. Und das ist natürlich gigantisch.
Ja, da sind wir, glaube ich, an dem Punkt angelangt. Meetings sind keine Arbeit. Nein, Quatsch, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Es gibt auch Meetings, die sind Arbeit.
Da würde ich jetzt sagen, Meetings sind selten Arbeit.
Sind wir uns ja einig.
Ja, also 3 Leute, die zusammen an einer Flipchart stehen und ein Konzept machen, das ist okay, aber das ist kein Meeting. Ich brauche kein einziges Meeting in meiner Organisation. Meetings machen keinen Sinn. Also Meetings, wenn mehr wie 3 Leute irgendwie in einem Raum sind, ist was faul.
Das Thema machen wir jetzt nicht auf.
Aber das war mein größter Spaß bei der 1&1, wenn ich irgendwo einen Raum gesehen habe, wo 5, 6, 7 Leute drin waren oder 20, habe ich die Tür aufgemacht und gefragt, wie viel Zeit und Luft und Geld wird hier gerade wieder verschwendet, können nicht 2/3 raus. Ich war immer, habe immer einen Volltreffer gehabt.
Ja. Gut. Jetzt will ich dennoch mal zur Accountability zurück. auch auf die Gefahr hin, dass ich dann nach unserem Gespräch noch ein bisschen brauche, meinen Fuß vom Fettnäpfchen zu säubern. Jetzt könnte ich ja hingehen und könnte sagen, Accountability bedeutet ergebnisverantwortlich.
Genau.
Aus einer Unternehmenssicht haben wir besprochen, was ergebnisverantwortlich bedeutet.
Ja.
Und wenn ich jetzt so hingehe und sage, nehmen wir mal der Einfachheit halber den Abteilungsleiter XYZ.
Ja.
Dieser Abteilungsleiter ist verantwortlich, dass seine Abteilung folgende Ergebnisse erzielt. Was weiß ich, was ist denn das für eine Abteilung? Na, nehmen wir mal die Personalabteilung. Also, 10 neue Mitarbeiter einzustellen mit gewissen Kriterien, Mitarbeiterfluktuation gering zu halten, bla bla bla. Mhm. Wenn ich denen das jetzt als Ziele, als Ergebnisse gebe, sind die dann nicht accountable dafür?
Erstmal kann HR dafür verantwortlich sein für die Fluktuation? Nein. Kann HR verantwortlich sein dafür, 10 Leute einzustellen? Nein. Weil sie sind alleine nicht in der Lage, das herzustellen. Das heißt, wenn ich eine Verantwortlichkeit, jetzt reden wir schon noch über Verantwortlichkeiten, noch nicht einmal über Accountability. Wenn ich eine Accountability definiere, dann ist es nur möglich, wenn derjenige vollständig alle Fähigkeiten, alle Möglichkeiten, alle Ressourcen hat, um das wirklich auch zu machen. Und nein, HR kann das nicht. Keine Chance, das, was du genannt hast, kann HR nicht accountable verantworten.
Bei der Fluktuation bin ich ziemlich schnell bei dir. Nichtsdestotrotz sind das ja durchaus bekannte Ziele in HR-Bereichen.
Ja.
Allerdings beim Einstellen, also den habe ich noch nicht gefressen.
Ja, also der Markt, dann die, wenn ich einstelle, gibt's ein Unternehmensbranding. Wie entsteht das Unternehmensbranding? Das entsteht durch die Produkte auf dem Markt. Das entsteht durch Veranstaltungen, das entsteht durch Komundo oder wie die Portale alle heißen. Als HR habe ich nicht alles unter Kontrolle, um die Einstellungsquote zu erreichen. Ich bin abhängig von den Fachabteilungen, ich bin abhängig von der Marke, ich bin abhängig von der Produktentwicklung, ich bin abhängig vom Marketing.
Mit der Argumentation könnte ja der Vertriebsleiter jetzt hingehen und sagen, boah, also Umsatz, boah.
Ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass der Vertriebsleiter verantwortlich sein kann für den Umsatz. Das kann er nicht, weil er ist abhängig davon, wie die Entwicklungsabteilung, wie die Produktion, wie die Supply Chain aussieht. Er hat keine Chance, accountable für die komischen Deliveries zu sein. Ich bin gnadenlos und sage, der Einzige, der accountable sein kann, ist es die Geschäftsführung. Das sind die Einzigen, die accountable sein können. Alle anderen sind in einem Unternehmen von allen anderen abhängig und damit kannst du keine Accountability erzeugen. Nur Verantwortung für bestimmte relevante, notwendige Ergebnisse, aber nicht accountable. Ich habe es noch nie gesehen, dass es funktioniert. Wenn ich die Vertriebler accountable für bestimmte Zahlen mache, dann kommen die zu ganz blöden Ideen. Die verkaufen plötzlich Sachen, die zwar für ihre Ziele nützen, aber zum Beispiel den Engpass überlasten. Herzlichen Glückwunsch. Dann, wenn der eine im Gebiet A, der hat eine Chance, irgendwie 100 Autos zu verkaufen, die bräuchte aber der in Gebiet B, weil er so 10 davon braucht, er in Gebiet B, weil er so doppelt so teuer verkaufen kann. Der A wird es ihm nie geben. Also Accountability ist nur auf der Geschäftsführungsebene sinnvoll. Oder auf dem Geschäftsbereich, also auf einem vollständig autarken System. Mhm.
Wobei es das ja, wenn wir den Markt mit reinnehmen, nicht gibt.
Das ist eine ganz interessante, spannende Diskussion, die in den letzten Wochen mehrfach aufgetaucht ist. Ist man unabhängig vom Markt? Und ich bin heute auch eher dafür, Nein zu sagen, sondern es ist ein symbiotisches.
Symbiotisches. Wir können ihn zumindest relativ schlecht beeinflussen.
Genau. Und irgendwann muss man halt auch mal sagen, okay, du bist Geschäftsführer, dafür kriegst du Geld. Du musst die richtigen Entscheidungen treffen. Also das Konzept der Verantwortung ist ja eigentlich nur erfunden worden, damit das Zusammenspiel zwischen Menschen überhaupt funktioniert. Das ist ja, hat ja keinen Wert an sich. So, aber das ist mit dem Markt, das ist eine große Diskussion.
Und wenn ich jetzt mal bei der Personalabteilung bleibe, ja, lass mal IT weg, bleiben wir mal bei Personal. Was ist deren Verantwortung? Du hast gesagt,
da kann man drüber diskutieren, ich brauche keine HR-Abteilung.
Gut, sie ist nun mal da, bei den meisten.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Gut, dann nehmen wir einen Vertrieb. Brauchst du auch nicht.
Vertrieb, der hat eine ganz wichtige Aufgabe im Hauptwertstrom. Der Vertrieb macht aus, oder Betrieb oder Vertrieb?
Vertrieb.
Der Vertrieb macht aus Leads oder Kontakten Aufträge. Das ist eine hauptwertschöpfende Tätigkeit. Und die Verantwortung vom Vertrieb ist, die besten Leads, die profitabelsten Leads in kürzester Zeit zu Aufträgen zu verwandeln. Das ist seine Verantwortung. Er ist nicht accountable für Umsatz. Das ist die Geschäftsführung.
Damit zerstörst du gerade die Ziel- und Steuerungsmechanismen ganz vieler Unternehmen.
Absolut. Und wie du weißt, hat auch der Herr Denner zum Beispiel von Bosch dazu die Zielvereinbarungsgeschichten abgeschafft, weil sie nicht funktionieren. Der Vertrieb kann Leads konvertieren, aber nur im Gesamtkontext des Unternehmens ist klar, welche sind die profitablen Leads, wo ist mein Engpass. Also zum Beispiel, echt ein gutes Beispiel, es gibt zwei Vertriebsbereiche, beide bringen ein Projekt ran, 1 Million Deckungsbeitrag. Wow, zwei gleiche Projekte. Der eine sagt, ich brauche 100 Tage Entwicklung, der andere 50. Ja, wunderbar, schöne Sache. Ja, dann nimmt man halt das mit 50, das ist ja das Billigere. Ja, aber vielleicht ist der Engpass ja irgendwo anders und das mit 100 Tagen hat nur 10 Tage im Engpass und das mit 50 Tagen hat 20 Tage im Engpass. Und plötzlich ist das andere Projekt das Interessante. Das heißt, die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge, die sind nur auf der gesamtunternehmerischen Sicht sichtbar. Aus dem Grund geht es nicht und der Vertrieb kann nicht für Umsatz verantwortlich sein. Kann nicht.
Es gehen Grüße raus an die Zuhörenden aus einem meiner alten Unternehmen. Die gemeint sind, wissen es.
Ja, alles gut. Genau wie Projektleiter übrigens nicht für ihr Projekt verantwortlich sein können, dass es in Time und Scope und Budget geht. Es ist unmöglich, weil ein Projektleiter hat nicht die Ressourcen, er weiß nicht, was schief geht, er weiß nicht, wann Mitarbeiter in den Linien krank werden. Er kann nicht verantwortlich sein für in Time, in Scope, in Budget. Unmöglich. Er kann verantwortlich sein, einen guten Projektplan zu haben, der steuerbar ist, wo alles berücksichtigt ist. Er kann dafür verantwortlich sein, zu sehen, wenn es eine Abweichung gibt. Aber er kann nicht für das Projektergebnis verantwortlich sein. Unmöglich.
Und schon wieder platzen da draußen Dinge. Das bedeutet, dass wir darüber nachdenken dürfen, wie wir tatsächlich die Verantwortlichkeiten der einzelnen Rollen definieren.
Absolut. Und das ist super, super, super wichtig. Und wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, das tun wir nicht so groß an die große Glocke hängen, aber hinterher sind die Verantwortlichkeiten anders definiert. Und zwar sind sie in einer Art und Weise definiert, dass jeder seiner Verantwortung gerecht werden kann. Das Verrückte ist aber, der Gesamterfolg entsteht nur dadurch, dass alle gleichzeitig ihre Verantwortung wahrnehmen. Es ist total schwierig für Manager, weil sie niemanden mehr haben, den sie an den Ohren ziehen können. Hey, dein Projekt läuft schief, ich schmeiß dich raus. Nein, das gibt's nicht. Oder dein Bereich A im Vertrieb liefert nicht genug Zahlen, ich schmeiß dich raus. Das funktioniert nicht, wenn ich ein Unternehmen als Ganzes betrachte. Aber ich kann einen Projektleiter rausschmeißen, der es nicht schafft, alle Arbeitspakete im Projekt zu finden. Ich kann einen Vertriebler rausschmeißen, der es nicht schafft, mit einem Kunde, der wirklich interessant ist, einen Auftrag draus zu machen. Das geht natürlich schon.
Ohne dass ich jetzt eine neue Baustelle aufmachen möchte. Die drei Buchstaben schwören jetzt schon ein paar Minuten durch meinen Kopf. Ja. Und wenn die durch meinen Kopf schwören, schwören die vielleicht auch bei Menschen da draußen, die uns zuhören, durch den Kopf. Ist da jetzt nicht, ich formuliere es bewusst in Anführungsstrichen, OKR die Lösung?
Ich bin großer Fan von OKR. Ich bin ein richtig großer Fan von OKR. Da gibt es übrigens noch eine Variante, die heißt 4DX, 4 Disciplines of Execution von Covey. Der ist meines Erachtens noch ein kleines bisschen prägnanter, aber OKR ist super geil. Und OKR, also Objective and Key Results, fängt ja, und Robert, das ist genau das, was wir jetzt gerade geredet haben, fängt ja auf der oberen Ebene an. Das heißt, auf Geschäftsführungsebene, strategischer Ebene, überlegst du dir, wie willst du in Zukunft wachsen. Das bedeutet, was ist mein Engpass? Wie will ich den Engpass optimal nutzen? Das sind die OKRs auf der obersten Ebene. So, und auf der Ebene drunter macht jedes Team sich auch OKRs. Aber das ist nicht der Trick von OKR, sondern der Trick von OKR ist, dass wenn sich die Teams die Ziele gesetzt haben, und das wird gern vergessen, auch bei OKR, kommt es zu einem intensiven Austausch. Das heißt, das Team A, Vertrieb, muss ganz eng mit Marketing reden, ob die Ziele zusammenpassen in Bezug zur Strategie. Vertrieb muss mit dem Produktentwicklung reden, passen die Ziele zusammen. Dieser ganz intensive, schnelle Austausch zwischen der Strategie und zwischen den Wertstromelementen, diese Waschmaschine, dieses Transparentmachen der Ziele, das Reflektieren, ob die Ziele zusammenpassen. Und ich bin ein großer Freund bei OKR von Joint Goals. Also es gibt natürlich individuelle Ziele pro Abteilung, aber die interessanten sind die 2, 3 Joint Goals, die sich im Prinzip durch die Wertströme durchziehen und die im Prinzip die Reibung zwischen den Abteilungen reduziert. Und dann ist OKR ein super mächtiges Werkzeug. Absolut.
Mächtig ist ein gutes Schlusswort.
Ja.
Allerletzte Frage. Ja. Hat nichts mehr mit dem Thema zu tun und ist eine der wichtigsten Fragen hier. Wo finden dich die Menschen im Internet?
Tatsächlich ist es der blaue Delfin, https://blue-dolphin.world.
Dort was?
Dot world.
World.
Es geht
alles
immer
klar?
Um die Welt. Es geht immer um die Welt.
Link.
blue-dolphin.world. Auf LinkedIn natürlich auch Wolfram Müller Projekte und so. Das ist auch Blue Dolphin. Also Blue Dolphin findet man dann schon, wenn man es will. Und wir sind 55 Leute über die ganze Welt verteilt. Also ich bin nicht allein. Wir sind ein Netzwerk. Und unser Hashtag heißt Beratung ohne Berater. Das heißt, unser Ziel ist, dass die Unternehmen eben erkennen, was sie besser machen können, ohne Druck, uns dann einfach selber tun. Und wir sind nur eigentlich der Katalysator und helfen ein bisschen, diese Erkenntnis zu gewinnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht einen Irrsinnsspaß. Einen Irrsinnsspaß.
Das glaube ich dir. Links natürlich alle different-thinking.de. Dort findest du, lieber Zuhörer, alles, was du brauchst. Ja. Ich wollte woanders hin. Wir sind dahin gekommen, wo es weh tut. Von daher, Wolfram, ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Auch danke für die Gelegenheit. Das war mir eine große Freude.
Soweit mein Gespräch mit Wolfram Müller. Glühen dir jetzt auch noch die Ohren? Also mir immer noch. Einen ersten Einstieg in das Thema Theory of Constraints findest du auch mit dem Buch Das Ziel. Alle Links zum Buch, zu Wolfram, zum Blue Dolphin Shop findest du natürlich auf www.different-thinking.de/194 Folge 194.